Ja, ihr lieben Geschwister, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Besinnungsabend. Immer vor dem Jahresfest haben wir diesen Abend, wo wir einfach nochmal zusammenkommen, Abendmahl feiern miteinander, auch ja diesen besonderen Abend. Für mich ist es immer ein besonderer Abend, auch begehen dürfen, und freue mich, dass ja doch manche gekommen sind. Leider, nicht so viel, wie wir uns auch wünschen. Das muss man auch ehrlich sagen. Aber schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Im Namen des dreieinigen lebendigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, Begrüßung. Natürlich, Markus, ein besonderer Gruß an dich. Du hast dich auf den Weg gemacht zu uns. Im Hintergrund sieht man den Isenheimer Altar, da hätte ich ja vorbeifahren können, Museum unter den Linden, Colmar. Eins der beeindruckenden Dinge, die man in unserer Region sehr leicht eigentlich sehen kann. Es ist gar nicht so weit, da hinzufahren und sehr imposant, mal davor zu stehen. Matthias Grünewald mit diesem verlängerten Zeigefinger von Johannes auf Christus hin, siehe das Lamm Gottes. Und bin ja gespannt. Ich habe nochmal so nachgelesen, ich muss da immer die Daten nochmal mir ins Auge fassen. 1. November 70, Urschrift der Satzung. Urschrift der Satzung, da findet man Namen, ich nenne jetzt nicht die Einzelnen, aber Foschner, Schalter, Müller, Fiedler, der damalige Prediger Heinl steht mit drauf. Zweck des Vereins, habe ich nochmal so gelesen, ist Erhaltung und Pflege des christlichen Glaubens und Lebens. Finde ich sehr schön. Glaubens und Lebens. Der Helmut erinnert da oft dran, sagt, wir wollen ja auch Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer. Dazu gehört das Leben, unser Alltag, unser Leben hier in Meckenheim oder in Hasloch, wo wir auch immer stehen, wo wir herkommen, die Elisabeth, auch von auswärts, aber auch ja, an ihrem Platz. Und da sind wir natürlich alle gefordert, dort, wo Gott uns einsetzt, auch als Christen zu stehen, nach den Bekenntnissen der Reformation stehend auf dem Boden der Heiligen Schrift. 18. Juli 71, übrigens 14 Uhr, so wie wir es morgen auch wieder haben, 14 Uhr, Festversammlung zur Einweihung des neuen Saales in der Sandgasse. Und Markus, wenn ich das so sagen darf, wir haben letztes Jahr zum 50. haben wir Bilder geschaut. Da wurde ja das Sälchen nebendran angebaut, 2000, und da hat man so manchmal so ein paar kleine Buben gesehen. Da warst du auch mit drauf auf diesen Bildern. Ja, aber schon interessant. Deine Geschichte hat auch Wurzeln hier in Meckenheim und auch hier in der Gemeinschaft. Und für uns ist es eine Freude, dich heute hier zu haben. Und du hast ein wunderbares Thema, finde ich. Sein Kreuz ist all mein Ruhm oder mein Ruhm. Und bin gespannt für heute Abend, auch für morgen, was du uns dazu zu sagen hast. Und ja, ich denke immer, gerade so der Text morgen wird viel hinführen, auch was sucht sich Gott raus, wie greift Gott in diese Welt hinein, auch heute Abend noch ein Stück weit. Und ja, manchmal denke ich, ergreift sich die eigentlich nicht taugen, und macht doch was draus und benutzt es und gebraucht es. Und es ist schön, dass Gott nicht unsere Tauglichkeit braucht, sondern dass er derjenige ist, der uns tauglich macht. Und ja, in diesem Sinne möchte ich auch, dass wir still werden und beten und vor Gott reden. Lieber Herr, zu dir dürfen wir kommen. Nicht als solche, die es wert sind und würdig sind, sondern als solche, die von dir, ja, in einer ungeheuren Liebe gesucht werden als Verlorene, denen du nachgehst. Auch heute Abend, Herr, wissen wir, dass wir ganz abhängig sind davon, was du für uns getan hast. Wir können mit dem, was wir sind, vor dir nicht bestehen. Weder heute noch morgen noch gestern. Aber du hast all unser Leben, unsere Zeit, unser Gestern, unser Heute und unser Morgen in deiner Vergebung eingeschlossen, hast du uns zugesagt, dass du für uns bezahlt hast. Du hast uns teuer erkauft. Herr, wir danken dir dafür, dass wir dein Eigentum sein dürfen und mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Dass du jetzt da bist, auch in dieser Stunde, und uns ganz persönlich, jedem Einzelnen, begegnen willst. Bitten dich, dass du die Mitte bist und dass wir Herzen haben und Ohren, die hören auf dich. Hören und auch dann tun, was du uns deutlich machst. Hab Dank, Herr, dass wir Hörer und Täter deines Wortes sein dürfen. Ja, sei du jetzt die Mitte. Amen. Ja, zur Abkündigung möchte ich eigentlich nur auf morgen hinweisen. Morgen 14 Uhr, Festgottesdienst, auch wieder mit Markus Obländer. Anschließend Kaffee und Kuchen. Das ist doch schön, dass wir das auch wieder so haben dürfen. Das war ein paar Jahre nicht möglich, 2 Jahre jetzt. Jetzt dürfen wir wieder zusammen sein. Wir singen gemeinsam das Lied aus den Liederbüchern, 337, die Strophen 1 bis 3. 337, 1 bis 3, Jesus Christus starb für mich. Ja, dein Text erinnert mich immer an einen alttestamentlichen Text, wo es auch um diese Wahl, Auswahl Gottes geht und wo man vielleicht denkt, na ja, Gott sucht sich so raus, was halt das Beste ist und so würden wir es machen. Und im Alten Testament ist die Erwählung Israels geschildert, 5. Mose 7, 1 bis 8. Wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er dann viele Nationen vor dir hinaustreibt, die Hethiter und die Girgasiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Perisiter und die Heviter und die Jebusiter, 7 Nationen, größer und stärker als du. Und wenn der Herr dein Gott sie vor dir dahin gibt und du sie schlägst, dann sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Sondern so sollt ihr an ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen und ihre Götterbilder mit Feuer verbrennen. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Und weil er den Eid hielt, den euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Ja, alttestamentliche Erwählung des Volkes Israel. Zentraler Satz, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Ja, wir singen das Lied 88, die Strophen 1 bis 3, für mich gingst du nach Golgatha und dann, Markus, hören wir auf dich. Ja. 88, 1 bis 3.
Ja, vielen Dank, Lothar. Schön für mich, wieder hier zu sein. Ja, wie du schon sagst, meine Wurzeln entspringen ja auch hier der Gemeinde. Und ja, wie du auch gesagt hast, es ist manchmal nicht ganz verständlich, wen sich Gott so erwählt, um ihm zu dienen. Ich glaube, wer mich früher hier erlebt hat als kleiner Bub, der hätte es vielleicht nicht gedacht. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich hätte mir das vielleicht auch anders gewünscht. Aber so ist es jetzt. Und jetzt darf ich hier sein, ihm dienen. Und auf der anderen Seite auch die Gemeinde hier in Meckenheim, die kleine Kraft, die wir aus meiner Erinnerung her immer schon waren und doch so ein großer Segen, der in all den Jahren hier von der Gemeinde ausgegangen ist, wie viele doch jetzt im vollzeitlichen Dienst stehen, dem Herrn dienen. Und meine Generation hat ja nicht angefangen. Hinten habe ich alles von Jungs gesehen, die ein ganzes Leben lang hier, Dienstleben lang auch aus der Gemeinde ausgesandt und unterstützt wurden. Also es geht doch einfach ein Segen aus dieser kleinen Kraft, wen sich der Herr erwählt. Das verstehen wir nicht und wissen nicht, warum. Aber ihm dann dienen zu dürfen und das miterleben zu dürfen, was er tut, das ist schon großartig. Ja, und als ich im Januar vom Norbert für diesen Dienst jetzt oder die Dienste am Jahresfest angefragt wurde, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was für ein Wort bringt man denn so mit als alter Meckremer? Und was verbinde ich denn hier mit meiner Heimatgemeinde? Und wisst ihr es noch, die alte Kanzel? Kennt ihr die noch? Ich habe jetzt geguckt, die steht tatsächlich noch da hinten oben, wenn man jetzt dran gekommen wäre. Wer weiß noch, was drauf stand auf der alten Kanzel? Das Kreuz ist all mein Ruhm. Ganz genau. Dieses Wort, das ist mir bis heute hängen geblieben. Ich habe es auch mal irgendwo an der Kurzbibelschule, habe ich mir das in den Ordner gemalt mit dem Kreuz, was da auf der Kanzel ist und wie das dann so schön aufgeteilt ist in der alten Schrift. Das Kreuz ist all mein Ruhm. Sonntag für Sonntag habe ich diesen Satz vor Augen gehabt und er ist in meinem Leben hängen geblieben. Und unter dieses Wort will ich gern die beiden Predigten stellen heute Abend und auch morgen. Das ist ja kein Bibelvers, der hier zitiert wird. Ich habe zwar jetzt hier 1. Korinther 1, das ist vielleicht noch der nächste Anklang daran, aber eigentlich geht er zurück auf ein Kirchenlied von Theodor Kübler, der 1832 bis 1905 gelebt hat. Das Lied heißt Am Kreuze meines Heilands. Ich habe das mal hier mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Am Kreuze. Ich kann das nicht. Ja, also ich war überrascht. Und Theodor Kübler verarbeitet in diesem Lied so einige Leiterfahrungen, die er wahrscheinlich selber durchgemacht hat. Da ist die Rede vom dürren Wüstenland, von Trübsalshitze, von ja, dem Grauen des Todes. Und dann dachte ich so, das sind ja Leiterfahrungen, die wir alle irgendwo, wenn nicht selber durchmachen, dann doch kennen. Zeiten, wo einem das Leben schwer wird, wo einem auch der Glaube schwer wird. Die Erfahrung, wenn sich Krankheit und Todesschatten über das Leben legen. Und Theodor Kübler besingt in seinem Lied, wie ihm das Kreuz Jesu in all diesen Leiterfahrungen zum Trost und Heil wurde, zur Zuflucht und zum Fundament. Auch diese Lebenserfahrungen durften bestimmt, hoffentlich, und ich weiß es auch bei manchen, viele von uns schon machen, dass uns das Kreuz zur Zuflucht wird und zum Fundament, wenn das Leid in unserem Leben Einzug erhält. Diese Erfahrung vom Frieden, der höher ist als alle Vernunft, der sich im größten Leiden über uns ausbreitet wie eine Decke, die uns einhüllt und uns tröstet. Ich habe die letzten 3,5 Jahre eine Frau aus unserer Gemeinde begleiten dürfen. Die hat eine Diagnose gekriegt, gerade rechtzeitig vor Corona, von einem Krebs und hätte eigentlich kein Jahr es schaffen sollen. Und am Ende waren es über 3 Jahre, die Gott ihr noch geschenkt hat. Und in der Begleitung von dieser Frau ist etwas, was ich immer wieder erlebt habe, dieser Friede. Dieser Friede, von dem Paulus spricht, dass wir diesen Frieden tatsächlich erleben dürfen. Auch wenn wir ihn nicht erklären können. Und wer das von euch schon erlebt hat, der weiß es ganz genau. Wir können es gar nicht in Worte fassen, wie das ist, wenn dieser Friede über uns kommt und sich über alles Leiden legt. Aber man kann es erleben. Man kann es erfahren und es ist Realität. Es liegt Kraft im Kreuz Jesu. Nicht gerade in diesen Holzbalken, die da im 90-Grad-Winkel zueinander stehen, von denen wir noch nicht mal genau wissen, wie sie damals vor 2000 Jahren eigentlich wirklich ausgesehen haben, sondern es liegt Kraft in dem, was vor 2000 Jahren an diesem einen Kreuz bei Jerusalem geschehen ist. Aber was ist da überhaupt genau passiert? Und jetzt sind wir natürlich schnell, und das wissen wir hier alle, Jesus starb. Er starb für unsere Schuld. Aber was heißt das denn jetzt so ganz genau? Dass ihr das wisst, ist mir klar. Aber jetzt erklär das doch mal jemand, der nicht jahrelang bei Bruder Volz, beim Friedrich Dittmer und beim Rainer Wagner und anderen unter der Kanzel gesessen hat. Was ist denn an diesem Kreuz tatsächlich passiert? Und natürlich fallen uns da auch sicherlich irgendwelche Sätze ein, die wir mal da so gelernt haben. Aber wenn wir ehrlich sind, und ich habe mir das auch in der Vorbereitung für die Predigt nochmal genau überlegt, wenn wir ehrlich sind, fällt auch mir ganz schwer, überhaupt eine Erklärung von diesem Geschehen am Kreuz ein, die sich jemandem erschließt, der nicht schon dazugehört. Der das nicht schon kennt, sein Leben lang. Der das Evangelium mit der Milchflasche aufgesogen hat. Ist uns eigentlich bewusst, wie absolut unglaublich und auch unglaubwürdig die Botschaft vom Kreuz ist? Wir glauben, dass da ein einzelner Mensch, irgend so ein Zimmermann aus Nazareth, für die Sünde der ganzen Menschheit gestorben ist. Da muss man ja eigentlich schon fragen, geht's noch? Wie kommen wir denn darauf? Ja gut, es war ja nicht nur irgendein Mensch, sondern irgendwie war der ja auch Gottes Sohn. So versuchen wir das dann irgendwie noch zu rechtfertigen, wieso jetzt ein Mensch für die Sünde aller Menschen sterben kann. Ja, aber auch das ist so ein Glaubenssatz, den wir gar nicht richtig erklären können. Oder könnt ihr mir sagen, zu wie viel Prozent Jesus jetzt denn Gott war und zu wie viel Prozent er eigentlich Mensch war? Heißt, auch das haben wir gelernt, 100% Gott und 100% Mensch. Aber wie war das denn jetzt ganz genau in dem Moment, wo er am Kreuz gehangen hat? Zu wie viel Prozent war er denn da? Hat er jetzt als Gott gelitten oder als Mensch? Und in dem Moment, als Gott ihn verlassen hat und er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wie viel Gott und Göttliches war da noch in ihm drin? Es ist einfach schwierig, was wir glauben. Versteht mich nicht falsch, ich glaube das ja alles auch und ihr ja hoffentlich auch. Und das ist ja auch, was wir wollen, was andere glauben. Aber wir dürfen uns das schon mal auf der Zunge zergehen lassen, was das Evangelium Menschen abverlangt. Was man da so glauben muss, was wir da halt glauben, weil wir es nie anders gehört haben. Vielleicht. Wir müssen uns bewusst machen, warum andere Menschen in unserem Umfeld, die wir ja auch alle kennen, das nicht glauben können oder nicht glauben wollen, dass da einiges dazwischen steht. Paulus beschreibt im ersten Korintherbrief, und gerade nämlich an dieser Stelle, die ich mitgebracht habe, beschreibt er genau dieses Dilemma. Was wir erleben, wenn wir mit unseren Menschen im Umfeld, an Arbeitsstelle oder und sei es beim Einkaufen oder sogar in der eigenen Verwandtschaft ins Gespräch über diesen Jesus kommen und über dieses Kreuz, dass wir das erleben, was er da schreibt. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Oder nach der neuen Genfer Übersetzung, die ich für diese Predigt auch verwenden will, heißt es, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und ich will jetzt die Verse gern drumherum lesen. Ich habe sie in der neuen Genfer Übersetzung hier auf der Folie mitgebracht. Wer eine eigene Bibel in seiner Lieblingsübersetzung dabei hat, lest ruhig mit. Aber ich fand diese Worte nochmal ganz neu und in der Übersetzung nochmal ganz kraftvoll. Lest die Verse 18 bis 31 im ersten Kapitel vom ersten Korintherbrief. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir aber verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Seht euch doch einmal in den eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, sind natürlich nur die Korinther gemeint, nicht wir in Meckenheim. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, Korinther, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Schwachen, der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Christus Jesus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, so soll er auf den Herrn stolz sein. Oder wieder mit Luthers Worten, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ganz genau. Paulus beschreibt hier doch genau das, auf was ich vorhin hinaus wollte. Jetzt sind wir erst hier. Ihr könnt mir ruhig sagen, wenn ich falsch geklickt habe. Paulus beschreibt hier genau das, auf was ich vorhin hinaus wollte. Nämlich, auch wenn uns der christliche Glaube und das, was wir so vom Kreuz glauben, das Evangelium, das beschreiben wir ja als das Evangelium, auch wenn uns das völlig klar ist und wenn wir vielleicht sogar denken, das ist ja logisch, so in unserer christlichen Binnenlogik, weil wir damit groß geworden sind, weil wir es nicht anders kennen, dann ist es nicht so logisch, wie wir denken und schon gar nicht für Menschen, die nicht glauben. Der christliche Glaube und das Fundament, auf das er sich gründet, das Kreuz, ist keineswegs logisch. Und noch krasser wird es eigentlich, wenn Paulus hier schreibt, das soll es auch gar nicht sein. Gott hat sich dieses Kreuz und diese Botschaft vom Kreuz überlegt, damit es gerade widersinnig ist für alle, die sich auf ihre Schlauheit und auf ihren Verstand etwas einbilden. So sagt er ja, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft im Vers 19, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Gott will nicht, dass wir das Evangelium verstehen. Ich sage es jetzt einfach mal so platt. Gott will nicht, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft vom Kreuz, mit dem Verstand durchdringen, dass wir logisch und rational nachvollziehen können, warum wir gerettet sind durch Jesu Tod am Kreuz, sondern Gott will, dass wir das Evangelium glauben, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir glauben, dass unsere Sünden vergeben sind, weil er sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Und warum will das Gott so? Auch darauf gibt uns Paulus im Vers 29 die Antwort, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Damit sich keiner etwas einbildet und meint, hey, ich hab's geblickt. Ich habe Gottes Weisheit erkannt. Ich habe sein Geheimnis gelüftet. Ich weiß genau, wie es funktioniert. Im Gegenteil, gerade weil wir Menschen meinen, dass wir ach so schlau sind, hat Gott sich für diese unglaubliche und ja für manche auch lächerliche Geschichte vom Kreuz entschieden. Gott hat ja die Welt, und auch das schreibt Paulus so im Nebensatz, Gott hat ja die Welt so erschaffen, dass wir allein durch die Welt, durch die Schönheit und die Komplexität der Schöpfung eigentlich tagtäglich erkennen müssten, dass es einen Schöpfer gibt, einen kreativen, einen allmächtigen Gott. Aber stattdessen, anstatt es anzuerkennen und unsere Knie vor diesem Gott zu beugen, nutzen wir unsere Intelligenz dazu, um uns die Welt ohne Gott zu erklären. Das ist, was passiert. Und deshalb hat sich Gott dazu entschieden, dass er sich nicht durch Intelligenz oder Forschung begreifen lässt, sondern nur durch den Glauben greifen lässt. Glauben an eine für uns widersinnige Geschichte vom Kreuz. Und das sagt Paulus selbst, das ist unlogisch und widersinnig, ja sogar völliger Unsinn und eine Dummheit für die, die nicht an Christus glauben. Aber für die, die glauben, ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Die, die sich darauf verlassen, die wissen, dass es wahr ist. Auch wenn sie vielleicht nicht die Worte dafür finden, das zu erklären und zu beschreiben. Sie wissen einfach, dass sie Vergebung ihrer Sünden haben und Gemeinschaft mit Jesus Christus. Sie wissen aber auch, dass sie es niemals beweisen können. Dass sie es niemals einsichtig machen können. Dass sie niemals dafür sorgen werden können, dass andere das auch glauben, weil sie es verstehen. Sondern dass sie es eigentlich nur bezeugen können. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, dann leide ich darunter, dass es so ist. Ich leide darunter, ich erkläre gern Sachen, ich mache mich gern verständlich, ich möchte gern, dass Leute nachvollziehen können, warum ich handle, wie ich handle, warum ich Dinge tue, die ich tue und dass ich vielleicht doch gar nicht so blöd bin, wie es manchmal aussieht. Aber gerade im Glauben, in dem, was das Zentrum unseres Lebens ist, können wir das nicht. Müssen wir uns damit zufrieden geben, dass wir uns nicht erklären können. Wie schön wäre es doch, wenn es logisch wäre, dass wir an Jesus Christus glauben. Und ich glaube, wir wissen doch alle, wie das ist, wenn man im Dorf nicht ganz so ernst genommen wird, weil man halt zu denen gehört, die sich da in der Sandgasse treffen, gell? Ah, die, ist das nicht eine Sekte oder sowas? Na, ich glaube Sekte nicht, aber fromme Spinner sind es halt schon, gell? Oder in der Schule, da weiß ich auch noch, wie ich in der 11. Klasse von der Religionslehrerin ein Papier vorgelegt gekriegt habe. Mit dem Titel Bibelverständnis, wie es in der Oberstufe vorausgesetzt wird. Sie hat sich allen weiteren Diskussionen schlichtweg verweigert, solange ich darauf bestehe, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass man die Bibel mit der Bibel auslegt. Solange ich nicht bereit war, mit wissenschaftlich-historisch-kritischen Methoden die Bibel zu betrachten, war sie nicht mehr bereit, mit mir über Glaubensfragen zu diskutieren. Also wer so blöd ist und an sowas glaubt, mit dem kann man ja kein oberstufengerechtes Gespräch führen. Unser Bibelverständnis, und das ist uns doch schon lang bewusst, widerspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und deshalb werden wir nicht ernst genommen, werden belächelt. Und darunter leiden wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Gerade weil wir doch wissen, dass es wahr ist. Weil wir nicht anders können. Und wir wollen doch, dass andere Menschen das auch erkennen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir wollen doch, dass die anderen auch gerettet werden, an diesen Jesus glauben, weil er doch auch für sie gestorben ist. Und das will doch auch Gott. Aber eben dieses Ziel des Glaubens sollen wir nicht durch eigene Leistung durch unseren Verstand erreichen, damit wir uns nicht etwas darauf einbilden, sondern dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Wenn jemand dann zum Glauben kommt, dann ist es fast schon wie so ein Wissenschaftler, der ein Experiment macht. Der stellt seinen Versuch auf, er bereitet alles ganz exakt vor, bis er die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum, dass die immer gleich ist. Und er hat das Experiment schon 99 Mal gemacht und hat auch heute nicht erwartet, dass irgendwas anderes passiert. Aber auf einmal, als die Reaktion in Gang kommt, passiert was, was er vorher noch nie erlebt hat. Und es kommt zu einem ganz anderen, ja einfach unmöglichen Ergebnis. Und jetzt glaubt er, dass er einen Fehler gemacht hat und wiederholt den Versuch. Und er kommt wieder zum gleichen Ergebnis. Er ist total verdattert. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Alle vor ihm, die das Experiment gemacht haben und die viele Male, wo er es vorher gemacht hat, nichts passiert. Und jetzt auf einmal. Er geht zu seinem Kollegen. Weil immer wieder macht er das und es kommt immer wieder dieses Ergebnis raus, was eigentlich gar nicht rauskommen dürfte. Und dann geht er zum Kollegen und sagt, du, hör mal, mein Experiment, da kommt das raus. Und der glaubt ihm natürlich auch kein Wort. Der glaubt natürlich, ja, es liegt an ihm, hast halt einen Fehler gemacht. Ja, vielleicht war die Tür offen, vielleicht waren irgendwo noch Bakterien im Raum oder was weiß der nicht. Irgendwas wird schon gewesen sein, aber das kann nicht sein. Ja, das weiß ich selber, aber ich hab's erlebt. Und am Ende bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu sagen, dann musst du es wohl selber mal probieren. Mach doch auch mal den Versuch und guck, ob bei dir nicht dasselbe rauskommt. Und ich weiß nicht, wo ich diesen Vergleich zum ersten Mal gelesen habe, aber ich finde, der passt. Also für mich passt der, weil ich mir oft genauso vorkomme. Ich weiß, ich erlebe Jesus in meinem Alltag. Ich weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist und dass ich in Gemeinschaft mit ihm lebe. Und ich erlebe das immer wieder und ich weiß, dass das eigentlich nicht sein kann. Und ich erzähle das anderen und die sagen auch, das kann nicht sein. Ach, das ist völliger Quatsch. Einbildung. Ja, die Psychologie weiß schon lange, wie das funktioniert mit diesem religiösen Wahn und so. Und ich weiß doch, es stimmt. Und mir bleibt am Ende nichts anderes übrig, als zu sagen, mach's doch selber mal. Probier's aus. Bet doch mal. Lies doch mal die Bibel. Guck, mach diesen Versuch und guck, ob bei dir nicht auch dieses Ergebnis rauskommt. Wir können unseren Glauben nicht logisch erklären. Nicht denjenigen, die nicht an Christus glauben. Und darunter leiden wir. Und dann in dieses Leid hinein kommt dann die Stimme des Versuchers, der Durcheinanderbringer, der uns dann einflüstert und sagt, ach komm, ihr müsst ja auch als Christen nicht immer wie die größten Deppen dastehen. Ich hab da so einen Trick. Jetzt überlegt euch doch mal, was euch mit den anderen Menschen verbindet, so als Christen. Ja, ihr seid doch Fachmänner und Frauen in Sachen Liebe, Toleranz, Bewahrung der Schöpfung. Dazu könnt ihr doch was sagen, das wird doch anerkannt. Jetzt lasst doch all das Sperrige und Unsinnige vom Kreuz halt einfach weg. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Es ist ja nicht ganz falsch. Wir haben natürlich auch was zu Liebe, Toleranz und Bewahrung der Schöpfung und vieles andere zu sagen. Und das sollten wir als Christen auch tun. Aber doch nicht um den Preis, dass wir den Kern des christlichen Glaubens verschweigen. Das Kreuz Jesu. Ohne das Kreuz keine Erlösung. Ohne Erlösung kein Evangelium und ohne Evangelium keine Hoffnung. Nicht nur für mich, sondern für diese Welt. Keine Hoffnung für diese Welt. Das Kreuz ist all mein Ruhm. Das ist ein Bekenntnis. Es ist mein Bekenntnis. Es soll zu meinem Bekenntnis werden. Ich muss es gestehen, denn es ist ein schwieriges Bekenntnis. Es ist ein Bekenntnis zur Demut. Weil natürlich hätten wir alle etwas, auf was wir stolz sein könnten und auch ab und zu mal stolz sind, oder? Ich habe jetzt gerade so einen hässlichen Schrank bei uns in der Ecke in der Nische rausgerissen und habe die ganzen letzten 8 Tage daran gebaut, ein schönes Regal da reinzubauen aus Eschenholz. Da bin ich richtig stolz drauf. Und das will ich dann jetzt jedem zeigen, der dann mal kommt. weiß nicht, worauf ihr stolz seid, was ihr schon erreicht habt, was ihr könnt, wofür man auch Lob kriegt von anderen Menschen, die nicht an Jesus glauben und angesehen ist und worauf wir uns vielleicht was einbilden. Wir machen es ja alle irgendwie, glaube ich, oder bin ich vielleicht der Einzige. Aber das Kreuz ist all mein Ruhm, soll deshalb mein Bekenntnis sein, weil es mich immer wieder daran erinnert, dass all das, auf was ich mir was einbilde, nichts ist ohne das Kreuz. All das ist nichts. Was wären wir, was wäre ich, wäre Jesus nicht am Kreuz für meine Schuld, für deine Schuld gestorben? Was wäre dann? Dann wäre nichts. Und darum sollten wir nicht denken, dass es ohne die Botschaft vom Kreuz geht. Dass es ohne das Bekenntnis des Evangeliums geht, auch wenn die Leute den Kopf über uns schütteln und uns vielleicht nicht ernst nehmen. Ja, wir können über die Liebe reden und dann werden wir vielleicht ein bisschen ernster genommen. Aber was ist es? Es ist nichts. Und vielleicht, und ja, hoffentlich, und lasst uns dafür beten, dass wir das Wunder auch hier in Meckenheim erleben, dass Menschen durch das, was wir tun können, nämlich durch unser Zeugnis, zu dem wir auch aufgerufen und aufgefordert werden, nicht zuletzt durch unseren Herrn Jesus selber, dass Menschen durch dieses Zeugnis von einer unsinnigen Botschaft zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Nicht, weil wir so gut argumentiert haben oder warum auch immer, sondern weil wir miterleben dürfen, wie Gott dieses Wunder tut. Dass Menschen von dieser unsinnigen Botschaft angesprochen werden und das scheinbar Unglaubliche tatsächlich glauben. Es ist allein der Glaube, durch den wir Gott erkennen können. Es ist wie mit dem Wissenschaftler, der völlig überrumpelt ist von seiner Entdeckung. Er hat ja gar nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Ja, er hat gar nichts dafür getan, dass es so gekommen ist. Vielleicht hat er auch alles falsch gemacht. Und vielleicht machen auch wir in unserem Leben, in unserem Alltag manchmal alles falsch. Alles falsch, was man nur so falsch machen kann. Und dann erleben wir doch, wie Gott plötzlich handelt und wie er eingreift in unser Leben und wie Glaube, Hoffnung und Friede in unserem Herzen entsteht. Und dieses Wunder des Glaubens ist allein Gottes Werk. In den Augen der Menschen macht uns das vielleicht schwach und dumm. Aber Jesus Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und diese Kraft setzt sich im Leben der Glaubenden durch. Und jetzt will man schon fast Amen sagen. Aber über das Wichtigste haben wir ja eigentlich noch gar nicht gesprochen. Nämlich das, was da wirklich am Kreuz passiert ist. Mach's nicht lang. In 2 Jahrtausenden, die seitdem vergangen sind, haben Christen keine bessere Erklärung dafür gefunden, als das Bild von Martin Luther vom seligen Tausch, vom wunderbaren Wechsel. Jesus tauscht am Kreuz seine Gerechtigkeit ein gegen unsere Ungerechtigkeit. Was Besseres ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte noch nicht rausgekommen als dieses Bild. Und da merken wir wieder, es gibt im Glauben an Jesus Christus diese eine Grenze, hinter die wir mit dem Verstand, mit aller Rationalität nicht gelangen können. Und diese Grenze ist nun mal das Kreuz. Wir können es nicht besser erklären, wir können es nicht rational durchdringen, was damals geschehen ist und was es für uns bedeutet. Die Vergebung der Sünden, die können wir nicht erklären. Aber wir können sie wohl erfahren. Und dafür hat uns unser Herr auch das Abendmahl gegeben. Nicht als Voraussetzung für die Vergebung der Sünden und auch nicht mal so, dass die Einnahme jetzt diese Sündenvergebung direkt bewirkt, ganz und gar nicht, sondern so, dass im Abendmahl praktisch fassbar wird, was unfassbar ist, dass greifbar wird, was unbegreiflich ist. Nämlich, dass Jesus uns unsere Sünden vergibt, wenn wir an ihn glauben. Denen, die an ihn glauben, gilt deshalb auch die Einladung, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und bevor wir das dann auch gleich miteinander tun, halten wir einen Moment der Stille. In der Stille können wir Gott für das Wunder des Glaubens danken. Nicht weniger ist es. Wir können ihn um neuen Bekennermut bitten und ihm auch unser persönliches Versagen bekennen. Und diese Stille schließen wir dann ab, indem wir im Wechsel dann Psalm 51 beten. Und dazu bitte ich euch dann auch aufzustehen. Jetzt halten wir stille. Wir beten gemeinsam, stehen dazu auf, beten im Wechsel. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte.
Und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit.
Wasche mich rein von meiner Missetat.
Und reinige mich von meiner Sünde.
Denn ich erkenne meine Missetat. An dir allein habe ich gesündigt,
und übel vor dir getan,
auf dass du Recht behaltest in deinen Worten.
Und rein dastehst, wenn du
richtest. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt.
Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund.
Lass mich hören Freude und Wonne. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden.
Und tilge alle meine Missetat.
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz.
Und gib mir einen neuen, beständigen Geist.
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht.
Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.
Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe.
Und mit deinem gnädigen Geist küsse mich aus.
Amen. Ich darf euch Worte aus dem 1. Johannes 1 zusprechen. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Herr Jesus Christus, dafür will ich dir Danke sagen, dass du so gerne vergibst, dass du gnädig bist, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir für das Evangelium und ich danke dir für das Wunder und das Geschenk, dass wir daran glauben dürfen. Dass wir an dich glauben dürfen, dass du uns gnädig bist und gnädig annimmst. Ich danke dir für das Geschenk der Sündenvergebung, Herr, dass es nichts braucht als Glaube und das Bekennen. Und dass du schon alles getan hast. Und ich danke dir für das Abendmahl, dass wir schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist. Herr, dass wir anfassen, dass wir schmecken, riechen, sehen können, was du am Kreuz für uns getan hast und was das für unser Leben bedeutet. So segne uns jetzt die Feier deines Mahls. Amen.
Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, welcher gegeben wird für euch. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Dieses ist mein Blut, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünden für viele.
Wir singen jetzt gemeinsam Christe, du Lamm Gottes, Nummer 187. Jetzt darf ich die Brüder nach vorne bitten, die bei der Austeilung vom Abendmahl helfen. Dann feiern wir hier vorne gemeinsam und dann teilen wir es miteinander.
und teilt mit euren Brüdern und Schwestern, was ihr seht. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Dies stärke und bewahre euch zum ewigen Leben. Amen. Wir halten jetzt eine Gebetsgemeinschaft und ich schließe mit dem Vater unser.
Und so beten wir gemeinsam, wie unser Herr Jesus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor ich dann euch mit dem Segen entlasse, dürfen wir nochmal miteinander singen. Lied Nummer 350, die Verse 1 bis 4. Ich habe nun den Grund gefunden.